ARD.
Wie süß, guck mal, die tanzen miteinander.
Ja, es sind aber Revierkämpfe, also die Männchen hauen sich ehrenlos auf die Fresse. Also nichts mit Romantik.
Also wenn das Ökosystem so kippt, wie das einige Prognosen hervorsagen, dann ist nichts mehr mit vollen Kühlschränken und guter Laune.
Dann dachte ich halt so, okay, nee, du musst an der Börse ganz viel Geld verdienen, um dann Palmölplantagen aufzukaufen, dann Orang-Utan-Scheiße einzusammeln, um dann wiederum Orang-Utan-freundliche Wälder zu züchten.
Okay.
Na gut, das wurmt mich zwar auch, aber ich kann dagegen nicht viel machen so.
Das ist ja auch was Gutes, finde ich, was wurmt.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Robin König regt sich auf. Regelmäßig, quasi beruflich. Und zwar über Pflanzen. Er steht dann in seinem Garten und redet sich so richtig in Rage über Kirschlorbeer oder die kanadische Goldrute und fordert voller Wut, dass sie ausgerottet gehören. Diese Wut ist aber nicht ansteckend in dem Sinne, dass sie einen schlecht gelaunt machen würde. Vielmehr habe ich Robins Wutanfall-Videos auf Insta gesehen und fand sie gleichzeitig lustig und lehrreich. Und das muss man erstmal hinkriegen. Rund 400.000 Leute folgen ihm inzwischen auf den verschiedenen Plattformen und er hat mehrere Preise für seine Aufklärungsarbeit zu Pflanzen und Artenvielfalt bekommen. Den Umweltmedienpreis zum Beispiel und den Grimme Online Award. Wer so engagiert für Wildbienen, heimische Pflanzen und generell unsere Umwelt kämpft, kann doch kein schlechter Mensch sein, dachte ich und bin da mal hingefahren. In Robins Garten im Norden von Berlin. Und der sah so gar nicht aus wie das, was ihr euch jetzt gerade vermutlich unter einem Garten vorstellt. Aber das hört ihr gleich. Robin hat mir erzählt, wie alles angefangen hat. Dass er Orang-Utans retten wollte und deshalb eine Bankausbildung begann. Das klingt jetzt wild, es hat aber eine Logik, glaubt mir. Dass er die Schule richtig schlimm fand, aber auf eigene Faust zu lernen ihn glücklich macht. Und warum er der Politik nichts zutraut, aber in Sachen Umweltschutz trotzdem noch Hoffnung hat. Ich habe in dieser Folge viel gekichert und viel gelernt. Und dann war ich auch noch zufällig dabei, als Robin ganz besonderen Besuch bekommen hat. Also lasst ihr euch nicht entgehen, diese gute Stunde mit Robinga Schnögelrögel. Hallo Robin.
Treten Sie ein?
Ich habe Folgendes gemacht auf der Fahrt hierher.
Ja.
Ich habe nochmal in die Google-Bildersuche Garten eingegeben.
Ja.
Und was dann kommt, sind ganz viele Bilder von Gärten mit blühenden Blumenbeeten. Angelegten
Königin. Entschuldige,
Königin.
Ja.
Okay, wow. Royaler Besuch bei Deutschland 3000. Also, blühende Blumenbeete, angelegte Wege, sehr viel Rasen, ab und zu mal so ein Teich. Aber das ist ja so das, was in den Köpfen der meisten Menschen aufgeht, wenn sie an Gärten denken.
Ja.
Dein Garten sieht überhaupt nicht so aus. Also wir stehen hier gerade, wir haben einen Blick auf... Wie viele Quadratmeter sind das?
Rund 800. Also mit der Lehmberg liegt ja auch 600.
Ja, beschreib mal, was man sieht, wenn man in deinem Garten steht.
Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Also
die Laienversion.
Die Laienversion ist, ich habe hier meinen Garten in 2x1 Felder aufgeteilt, also 2 Quadratmeter große Felder. Und dann halt reingepflanzt, was nicht nied- und nagelfest ist. Also insbesondere habe ich Bezug genommen auf Raupenfutterpflanzen, denn Schmetterlinge legen ja ihre Eier nur an sehr speziellen Pflanzen ab.
Mhm.
Und dann ist das hier so eine Art botanischer Garten geworden, wo ich auch mal Gast sein darf.
Und also für mich sieht es aus sehr wild.
Ja.
Und also arbeitest du hier auch oder lässt du einfach alles passieren?
Nee, ich arbeite hier schon. Also man muss sich ja auch, ich sage immer, ich bin Manager. Weil du siehst zum Beispiel dort meinen Lehmhaufen, also meinen vorderen Lehmhaufen. Siehst du den mit der gelben Blüte auf der linken Seite? Zypressen-Wolfsmilch, wunderschön, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall diese Süßgräser-Dominanz, die wir in Mitteleuropa eigentlich auf dem gesamten Planeten, wobei, aber auf jeden Fall in Mitteleuropa ausgeprägt haben, weil wir die Landfläche so zugeballert haben mit Nährstoffen, dass sich überall Süßgräser durchsetzen. Und da muss ich mal ab und zu zuppeln, zum Beispiel. Da wird
weil
dann gegen angezuppelt.
Wird.
Ja, weil sonst ist hier in 3 Monaten nur noch... Na gut, nicht 3 Monaten, aber vielleicht 3 Jahren nur noch Rasenwüste oder Graswüste. Ja.
Und explizit das möchtest du nicht? Was möchtest du hier stattdessen
richtig
haben?
Ich möchte hier eine biodiverse Fläche haben, wo ich habe bei 150 Pflanzenarten aufgehört zu zählen, ehrlich gesagt. Also wir haben ja alles mögliche, kunterbunt, Mitteleuropa, auch Bäume. Hier vor uns eine Pappel, eine junge. So sieht eine Pappel im jungen Zustand aus, knuffig, schnuffig. Ich hoffe überhaupt, die wächst da an, aber wir werden sehen, wie sie sich schlägt. Ja, und ich versuche einfach so viele Arten und vor allem Falterarten, Wildbienenarten, Schwefliegenarten. Wir wissen ja, Insektensterben, ne? Großes Thema, dies, das, Ananas.
Kommen wir gleich noch drauf.
Und ja, den kann man halt nur helfen, wenn man auch die richtigen Pflanzen pflanzt.
Und du sagst, also ich muss zum Beispiel gerade an meinen Opa denken, der hatte so einen Google-Garten. Ich glaube, der hat ganz andere Sachen gearbeitet in seinem Garten. Ja. Der hat bestimmt auch die Vögel und Insekten dort beobachtet oder die Tiere, was sich so tut. Aber dem war vor allem so Schönheit wichtig.
Ja.
Und dich habe ich jetzt bei der Vorbereitung, als ich so von dir nochmal gelesen habe, sagen hören, dass wir dazu neigen, die Natur zu romantisieren.
Ja.
Was meinst du damit?
Ja, also ich muss immer so lachen, weil also ich stehe auch immer noch dazu, weil ja immer gesagt wird, ach gucke mal, wie süß die Vögel flattern umher, die Schmetterlinge tanzen umher. Ich hatte hier letztes Jahr sehr viele Bläulinge, wie der Name schon sagt, sind die blau, nicht alle, ist eine große Familie, aber auf jeden Fall hatte ich da relativ hohe Individuenanzahl und dann schwirrten die so, tanzten die so in der Luft umher und ich war auch so, oh Gott, wie süß, guck mal, die tanzen miteinander. Ja, es sind aber Revierkämpfe, also die Männchen hauen sich ehrenlos auf die Fresse, bis irgendeiner sich halt verpisst, so, also nichts mit Romantik und so ist das ja ganz oft. Ich meine, wenn ich jedem Tier hinterher romantisieren würde, was mache ich denn zum Beispiel mit Parasiten, ja, die ja die Organismen meistens lebend befallen und dann
ausbeuten quasi,
ausbeuten und zum Tode des jeweiligen Trägerorganismus führen. Also das ist in der Natur auch super, super fehlplatziert, weil dann hätte ich hier gar keine, dann würde ich mich den ganzen Tag nur freuen und traurig sein und ich persönlich empfinde eine wahnsinnige Faszination dafür, was hier überhaupt alles so abgeht. Ja? Mhm. Und mir ist es völlig egal, ob etwas Parasit, Pilz, Wildbiene, Schmetterling, Raupe, Pflanze ist. Das ist ja alles eine mitteleuropäische Wildsuppe und da halt durchzusteigen, das macht den großen Spaß so.
Was ist eine Sache, die hier gerade abgeht, die mir vielleicht gar nicht auffällt?
Habe ich schon was im Auge. Ja. Hier gehen wir hin. Also Nummer eins ist mein Feuchtbiotop hier. Mhm. Ja.
Also hier muss man jetzt sagen, was ich gerade sehe, ist, du hast ein bisschen tief in den Boden so ein Rechteck ausgehoben.
Ja.
Da könnte ich mich anderthalb Mal reinlegen von der Länge, glaube ich.
Ja.
Und das ist mit einer schwarzen, dicken Folie ausgelegt.
Richtig, ja.
Und so dickem, feuchtem, sagt man Humus, Boden.
Ja, es ist einfach erdreicher. Das ist, ja. Richtig, weil ich bin ja hier Berlin-Brandenburg, also Berlin, aber wir haben hier sehr lehmig, meistens sehr trockene Böden und so Feuchtstandorte, die wurden alle abgeschafft. So, wir hatten riesige Feuchtstandorte in Berlin-Brandenburg, aber die sind alle ausgestorben. Und ich dachte mir so, nee, weil das eine riesen Biodiversität bringt, schnapp ich mir mal so einen Standort und kreiere den einfach selbst und habe das hier wunderschön angelegt.
Muss ich auch sagen, also ich finde sehr, hier ist so ein abgestorbener Ast? Nicht, er guckt ganz kritisch.
Na, Gottes Willen.
Nein, was ist es?
Das
ist ein.
Ist.
Das sieht sehr. Ich meine, das, was da liegt. Ja,
ach so, das da.
Das ist doch tot.
Wie bitte? Das ist eine Staude, guck mal da unten.
Ja, die habe ich verstanden. Ich meine das hier, was da so liegt als Deko. Das ist das Gleiche?
Nein.
Ja, nein. Also.
Das ist nur so, weil Libellen gerne bei der Jagd und ein bisschen Ausschau halten, weil Vögel nicht ganz mögen, wenn die da irgendwo in der Suppe stehen.
Mhm.
Habe ich so einen kleinen Ausguck hingesetzt, hingelegt.
Und davor ist eine Staude,
und
die ich natürlich nicht beleidigen wollte.
Richtig.
Die kommt noch.
Richtig, genauso wie dieser wunderschöne Zitronenfalterbaum.
Mhm.
Den braucht der Zitronenfalter, weil ohne den wird das nichts.
Mhm.
Ja. Aber eigentlich wollte ich dir mal was Cooles zeigen. Wenn sie denn jetzt da sind, gerade eben waren noch drei Stück hier. Aber jetzt, das ist immer so, ne? Die sind sehr kamerascheu.
Perfekt, ja.
Die blaue Holzbiene, das ist so eine große Wildbiene, die wohnt nämlich hier in solchen Totholzdingern. Ja.
Davon ragt gerade eins vor uns.
Genau, und vor
zwei
uns
steht, Meter hoch.
Genau, zwei Meter hoch. 20 cm breit, 15 vielleicht.
Da!
Ah ja, da ist sie doch.
Boah, ist die riesig.
Ist die süß, oder? Guck mal. Schwirr, schwirr, schwirr.
Oh, ich wünschte, kann man das hinhalten? Hört man's? Oh! Da kommt sie. Vielleicht
ja, die sind immer ein bisschen neugierig. Ist doch gut, meine Maus.
Ja, die kommt jetzt direkt. Stark, die ist riesig, glänzend schwarz.
Daumendick ungefähr. Er ist durch den Klimawandel bei uns wirklich weit verbreitet worden. Also ein Klimawandelindikator quasi. Weil sie ursprünglich nur am Kaiserstuhl verbreitet war, aber sich dann mit der wärmer werdenden Welt immer weiter nach Norden gefressen hat. Und jetzt ist sie schon in Skandinavien sogar angekommen. Was ehrlich gesagt ein bisschen überraschend ist, weil es zu einer der schnellsten aufgezeichneten Tierwanderungen überhaupt zählt. Weil das galt lange Zeit als nahezu unmöglich. Aber gut, so ist das in so verrückten Zeiten, nicht wahr?
Falls ihr euch jetzt gerade denkt, was sind bitte Bläulinge und wie sieht diese blaue Holzbiene aus? Dann guckt mal bei Deutschland 3000 auf Instagram vorbei. Da haben wir quasi als Zusatzmaterial Bilder gepostet von allen Insekten, die Robin und mir hier heute im Garten begegnen. Service 3000, sage ich da nur.
Und was ist deine, weil du gerade das Wort Natur genannt hattest, was ist denn deine Definition von Natur?
Das ist eine gute Frage. Meine Definition von Natur. Ich würde fast sagen, oh, das ist schwer, schwer. Also Mitteleuropa hat an sich keine richtige Natur mehr, muss man leider gestehen. Wir haben eine Kulturlandschaft, die vom Menschen geformt und verwaltet wird und wurde. Natur in Mitteleuropa, boah, schwer. Also eigentlich ein mitteleuropäischer Wildwald beziehungsweise Staudenmischwald. Es gibt da ganz, ganz viele Mischformen so. Aber das findest du in Mitteleuropa nicht. Also Natur für mich in Mitteleuropa ausgestorben quasi. Ich würde sagen, wir setzen uns mal, oder?
Ja.
Ja, also das gibt's kaum noch. Bis gar nicht mehr.
Wie viel Zeit verbringst du hier?
Ach, gar nicht so viel, wie man vielleicht denken würde. So. Also das Geile ist halt am Naturgarten, du kannst auch mal in Urlaub fahren oder ich war jetzt auf Forschungsreise in Peru und dies, das, Ananas, das macht den, also macht der ganzen Wildnis hier überhaupt nichts.
Du musst nicht gießen kommen.
Ich muss nicht gießen kommen, ich gieße hier eh nie. Ja, ich weiß gar nicht. Doch, dieses Jahr habe ich einmal bisher gegossen, kurz bevor ich auf Forschungsreise gegangen bin. Da habe ich mal gegossen. Aber insbesondere so eingewachsene Pflanzen müssen nicht mehr gegossen werden. Ja, die haben alle, die Wurzeln alle 2-3 Meter tief. Das interessiert den feuchten Dreck, wenn es hier mal nicht regnet. Ja. Mhm. Außer wenn wir jetzt wirklich eine zornigste, so ein 2019, so ein 500, also das war ja das trockenste Jahr seit 500 Jahren in Mitteleuropa. Ja, es ist dann doch auch schon für die Wildpflanzen ein bisschen wuppig. Aber an sich ist das das Geilste, was man machen kann.
Und du bist Mitte 20, richtig?
Ja.
Wie kommt man dann an so einen riesigen Garten?
Das ist der Garten meiner Eltern. Mhm. Ja, und die haben gesagt, mach mal.
Und haben die den auch schon immer auf diese Weise gestaltet?
Nee, gar nicht. Nee, nee. Hier war davor Brachland, das war alles mit kanadischer Goldrute zugewuchert. Und ich habe dann gesagt, ich mach. Und die haben gesagt, na mach mal.
Und was sagen sie jetzt dazu?
Ja, Interesse hält sich immer noch in Grenzen. Doch, sie finden es schon cool, aber ihren eigenen Garten haben sie immer noch nicht wirklich biodivers umgestaltet.
Mhm. Also die haben auch noch so einen Google-Garten.
Ja, quasi, ja, 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 leider.
Und du bekommst inzwischen Millionen von Views auf Videos, wo du hier im Garten stehst, in irgendwelchen Büschen und erzählst, warum du bestimmte Pflanzen hast. Die kanadische Goldrute fiel gerade schon.
Ich habe es geschafft, die kanadische Goldrute mit Zuppeln so gut wie wieder zu vertreiben aus meinem Garten. Kommt der nächste Kekko aus dem Busch gesprungen. Pflanzen, die ich hasse, paar 13, ja. Drecksau. Erigeon anus, das einjährige Arschkrall-Berufskraut. Kann ich nicht ab. Ist eine invasive Pflanzenart, stammt ursprünglich aus Nordamerika. Wurde natürlich vom Menschen hierher nach Europa verschifft, weil, oh, hübsch. Natürliche Feinde sind komplett abwesend. Also das Ding spielt überhaupt keine Rolle in Mitteleuropas Ökosystem. Posytia X Intermedia. Also wir haben es hier mit einer Pflanze zu tun, die völlig unnütz für die Natur ist und dennoch Allergien auslösen kann. Ach, das liebe ich also. Oh, und die steht hier überall. Oh, spart's euch einfach, Leute. Pflanzt einfach Kornelkirsche, meine Fresse. Das ist ja kein Wort. Pflanzt sich verabscheue. Hast es noch viel zu freuen. Japanischer Staudenknöterich. Falopia, ja, Japonica oder so eine Kacke. Eingewöhnt mir die Dani reindrücken in den Schädel. Aber das Zeug ist wirklich die absolute Oberscheiße. Steht auf der Rangliste der 100 gefährlichsten Arten der Welt. Das Ding ist eine absolute Vollkatastrophe und gehört verboten und entsorgt und ausgerottet in Mitteleuropa. Ich habe keinen Bock mehr. Mach's gut, Nachbarn.
Warum funktioniert das so gut auf Instagram?
Boah, ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich habe mal die Vermutung, dass das vor allem so an meiner Art und Weise liegt, wie ich das dann mal auf den Tisch knalle und sage, geht mal weg mit eurem, aber die ist schön. Keiner in der Natur juckt sich für Schönheit. Also das können die Pflanzen und die Tiere untereinander gerne ausdiskutieren, aber diese menschliche Ästhetik darauf zu drücken nach dem Motto, oh guck mal, du hast aber tolle Blüten, ist mir völlig ruhig. Also. Ich glaube, das spielt damit rein und auch einfach, weil mir wurde ganz oft, gerade anfangs, aber auch heute noch, so Sinfluencer, also die Leute ächzen auch so ein bisschen nach, ja, mal so beim Scoren was Sinnvolles dabei. Jetzt nicht nur, ach guck mal, Heinz und Dieter haben sich getrennt, weil Hannelore Dieter geschrieben hat, sondern auch mal ein bisschen irgendwie was Sinniges, ja, wo man danach, genau, wo man danach das Handy weglegen kann und sagen kann, Robin, keine Ahnung, was du da gelabert hast, aber ich weiß, Versüßchen ist No-Go. Geil.
Glaubst du, man könnte Leute für alles interessieren, indem man sich darüber aufregt? Weil das ist ja schon so ein Mechanismus,
der sehr gut funktioniert. Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, dass die Menschen viel, viel empfindsamer für Informationen sind, je nachdem, wie man den Bums verpackt. Mhm. Ja? Also wenn ich das zu meinen Eltern gesagt habe, so ja, ich mache hier mal Social-Media-Projekte und blablabla, hieß es auch, Robin. Mach mal jetzt entspannt, mach mal deine Bankausbildung zu Ende. Ne? Und dann habe ich dann nicht gemacht, aber egal. Und dann kriegen wir das schon hin. Ne? Und das ist dann innerhalb von 2 Jahren auf all in all, sagen wir, rund 400.000 Folgende zusammengewachsen ist. Das hätte ich selber auch nicht gedacht. Aber ich glaube, es liegt halt einfach nur an der Art und Weise, wie. Mhm. Und auch, weil Natur, ich meine, das Problem ist halt auch immer so, du musst ja Themen greifbar machen. Ne? Und Natur umgibt uns ja alle permanent und überall. Ne? Überall stehen Bäume rum, irgendwelche Alleen. Kastanie blüht gerade in halb Berlin. Überall ist auch ein Furzbaum so. Also ist nicht viel wert.
Ich würde sagen, Natur, ne? Da sind wir wieder bei der Definition.
Ja, ja, richtig. Ja, ja. Für die meisten ist ja auch grün toll. Ja? Mhm. Aber für mich halt nicht. Ich gehe den rein und gucke mir erstmal die Artenzusammensetzung an. Guck mir an, wie viel Licht kommt da auf den Boden? Was ist denn da als Unterbewuchs? Ist das nur eine reine Rasenfläche? Gibt es da Frühblüher? Gibt es da und so weiter und so fort? Also das ist ein viel... Natur, um es vielleicht kürzer zu, also um nochmal dieses Naturthema aufzugreifen, so, Natur sind für mich mitteleuropäische Wildpflanzen, Punkt aus, fertig, Mickey Maus, ja. Das ist eigentlich die Natur, ja.
Und das heißt, so eine Pflanze kann theoretisch auch irgendwo aus dem Bordstein raus.
Ja, na, du siehst sicher Ela. Der Löwenzahn, dann, der Löwenzahn ist ja besonders berühmt für. Der ist ja relativ zäh so. Es hat auch eine Pfahlwurzel, 2 Meter tief. Den interessiert auch dieses städtische Klima nicht so. Der lacht darüber. Gute Raupenfutterpflanze, wunderschöne Wildbienenpflanze. Also da nuckelt halt Mitteleuropa dran. Das ist schon wirklich geil. Und ich liebe den Löwenzahn. Ja. Ist auch ein bisschen verpönt so. Also in dieser konventionellen, ich nenne sie immer Psychogärtner, weil es für mich wirklich psychotisch ist, wie man dem Ordnungswahn verfallen muss, um dann den letzten Löwenzahn, das letzte Gänseblümchen und ach, endlich mein Rasen vertikutiert und jetzt muss ich nochmal nachdüngen, weil ja die ganzen Nährstoffe raus sind und blabiblups. Ja, so ein Aufwand wird betrieben. Entschuldige? Ja. Habe mich kurz verloren.
Ja? Du hast so kurz im Rage-Mode.
Ja, weil mich das aufregt. Und uns rennt die Zeit davon, ne? Nochmal. Also das mal kurz vorweg so. Uns rennt wirklich die Zeit davon, leider.
Kurz zu dem Rage. Was macht einen richtig guten Wutanfall aus?
Boah, gut, das ich nehme meine Videos ja immer einfach auf. Ja? Mhm. Und dann manchmal passiert es, dass ich über das Video fange ich freundlich an. Und dann rede ich mich wie jetzt auch gerade so in Rage und dann passiert das einfach, ja. Also was einen guten Wutanfall ausmacht, kann ich dir auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht.
Ich dachte, weil du inzwischen so viele hattest, hast du vielleicht schon
mir hilft immer nur, okay, guck dich um, Robin. Geile Sau, Saalweide, Johannisbeere. Richtig.
Direkt neben uns,
vor allem
zwischen uns.
Wild, ja, die wilde Johannisbeere.
Aber da gibt es auch was zu ernten dann im Laufe des Sommers.
Ja, aber oder? Das ist für die Vögel.
Okay, ja, du bedienst dich nicht. Hm. Und heißt das, wenn wir noch kurz beim Pflanzenhassen bleiben, forderst du jetzt oder bist du dahinter, sollten wir jetzt alle vor Südchen und was hatten wir gerade noch?
Kirschlorbeer,
Drecksau, kanadische Goldrute ausrotten?
Ja. Punkt. Ja.
Warum?
Naja, weil die in Mitteleuropa nichts zu suchen haben. Also diese Pflanzen gehören nicht ins mitteleuropäische Ökosystem. Ganz einfach, ganz entspannt. Ja. Mir wird dann ab und zu mal Pflanzenfaschismus vorgeworfen. Mhm. Ja, wo ich mir ja nur an Schädel fassen kann und mir denken kann, Leute, wie, also war die in der Schule Kreidehuhn oder wie blöd kann man denn sein? Ja, die scheiß Faschisten haben Millionen von Leute umgebracht und ihr werft mir das vor, der im Garten steht und sagt, pass mal auf diese Pflanze legt keiner seine Eier ab. Die Blüte wird, wenn denn, überhaupt von Generalisten bestäubt und blabiblups. Bei den meisten Pflanzen, die ich hasse, sind es ja noch invasive Arten, die ja aktiv, also nicht aus ihrer selbst, aus ihrer eigenen Willen heraus, aber einfach, weil sie hier im Ökosystem keine natürlichen Feinde haben, die wichtige Raupenfutterpflanzen verdrängen und so Schaden anrichten. Und da fasse ich mir nur an den Kopf, ja, wie man so, weiß ich nicht, ja, ob die zu viel Frittenfett durch die Nase ballert haben oder so, ich weiß es nicht.
Gab es einen Auslöser für diese Leidenschaft? Oder dieses extreme oder enorme Interesse, das du dafür hast?
Jein, also es war so ein Potpourri der Situation, sag ich mal. Ich bin da irgendwie hingestolpert, sag ich mal. Also im Leben mehrere Etappen gehabt, wo ich mir dachte, das ist es nicht. Ich mache mich doch auf einen anderen Weg. Zum Beispiel, als ich bei der Bank, ich habe eine Bankausbildung angefangen, 8 Monate, und habe dann dort die Krefeld-Studie gelesen. Ja, und Krefeld-Studie, ganz berühmt, ja, der erste wirklich wissenschaftliche Nachweis, wie schlecht und vor allem, wie der Rückgang der Insektenwelt ist. Ja, 75%, katastrophal.
Seit 89, glaube ich, ne? Also in so einem Zeitraum.
Die Krefeld-Studie hat Ende 2017 richtig Furore gemacht. Noch nie war das Insektensterben über einen so langen Zeitraum kontinuierlich erfasst worden. 27 Jahre. Und das Ergebnis, zu dem Forschende aus Deutschland und den Niederlanden kamen, war erschreckend. In den untersuchten Schutzgebieten war die Masse der Fluginsekten zwischen 1989 und 2016 um mehr als 3/4 gesunken. Auch wenn die Methoden der Forschenden begrenzt waren und teils kritisiert wurden, die Studie war der Ausgangspunkt für viele weitere Forschungen zum Thema. Es wurde international darüber berichtet und auch die Politik reagierte. 2018 stand der Begriff Insektensterben erstmals in einem Koalitionsvertrag. Und 2021 hat die Regierung tatsächlich ein Insektenschutzgesetz beschlossen. Das enthält zum Beispiel Einschränkungen beim Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel und Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung. Umweltverbände kritisieren das Gesetz aber, weil viele Regelungen nur auf einem Teil der landwirtschaftlichen Flächen gelten und zahlreiche Schlupflöcher bestehen.
Da habe ich dann während meiner Bankarbeitszeit die ganze Zeit nur Schmetterlinge bestimmt oder mir Schmetterlinge durchgelesen und bestimmt und deren Raupenfutterpflanzen mir vor allem angeguckt, ne? Dann, das hat so.
Aber man kommt ja nicht aus dem Nichts, während man da in der Bank sitzt, darauf, ja, ein Schmetterlingsbestimmungsbuch aufzumachen.
Ja, gut, stimmt. Das fängt ein bisschen vorher an jetzt. Ja, stimmt, hast recht. Ich habe mich schon immer für Natur begeistert, ja. Und ich habe dann mit ungefähr 14 oder so, habe ich mal Planet der Affen geguckt. Mhm. Und da war ein Orang-Utan dargestellt. Mhm. Und ich mich verliebt in diesen geilen orangen Riesen, der da Allmeister wissen, hallo, ich bin's, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber ist auch Schall und Rauch. Auf jeden Fall war es ein Orang-Utan. Dann habe ich mich damit beschäftigt, ja. Und dann für Palmöl werden die abgefackelt, werden beschossen, werden versklavt und verkauft und blablablups. Also wirklich ekelhafte Dinge wird denen angetan. Da ist so mein Naturinteresse, also da ist so auch mein Aktivismus gewachsen, weil ich dann einen bekannten Schweizer Nahrungsmittelkonzern mal geschrieben habe, pass mal auf, Mausezähnchen, so aber nicht. Ne?
Das ganze Palmöl in eurem Produkt.
Richtig, und dann haben sie mir so eine Marketing-Wischwasch-Antwort gegeben, wo ich, komm, ja, hier, komm, Sellavi, macht euch mal, bitte, danke. Aber das hat so den Stein ins Rollen gebracht. Aber dann dachte ich halt so, okay, nee, du musst an der Börse ganz viel Geld verdienen, um dann Palmölplantagen aufzukaufen, dann Orang-Utan-Scheiße einzusammeln, um dann wiederum Orang-Utan-freundliche Wälder zu züchten.
Okay, quasi. Das ist ein interessanter
es ist ein wilder Ritt.
Ein wilder Ritt. Du bist wegen den Orang-Utans in der Bank gelandet.
Oder? Nicht, also irgendwie ja, über drei Ecken könnte man das vielleicht doch schon so sagen, aber ich habe mich immer für Finanzmärkte interessiert, das spielt halt keine Rolle in der Bank, das war ja Vertriebswesen, so, pass mal auf, wollen Sie nicht eine Versicherung, ja? Brauchen Sie zwar nicht, aber wollen Sie nicht eine. Ja?
Stimmt, aber ich habe dich auch sagen hören, du warst dann noch 4-5 Jahre am Finanzmarkt,
ja,
war die
richtig.
Formulierung. Was bedeutet das, was hast du da gemacht?
Na, ich habe mit gehebelten Knockout-Zertifikaten gehandelt. Auf Basiswerte, also insbesondere auf Technologieaktien. Ja. Und das lief so lala. Ja, an der Börse, also ehrlich gesagt, bin ich da gut bei weggekommen, sag ich mal. Weil, wie André Costolani eins sagte, ein sehr berühmter Börsianer. Ja. Ist auch von Nazis geflohen, blablablups, sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, aber auf jeden Fall sagte er in einem seiner Bücher, verlieren muss man an der Börse, gewinnen kann man. Ja. Und genauso ist das auch so. Das Schwierige an der Börse ist der Umgang mit Verlusten, weil gewinnen können wir alle. Ja. Gewinnen ist, das können wir alle gut. Ne? Also das ist toll, aber der Umgang mit Verlusten ist schon, das ist ein Brett, was man hobeln muss.
Und als du aufgehört hast, hattest du mehr gewonnen oder mehr verloren?
Ich hab's mal überschlagen, also ich habe ein latentes Plus gehabt, aber am Ende des Tages hätte ich mir diese ganzen Kopfschmerzen auch nicht geben müssen, sondern hätte einfach sagen können, pass mal auf die ganze Kohle auf der Seite und vielleicht noch in Staatsanleihen Festverzins, gut, na, wobei als ich an der Börse war, waren die Negativverzins, also wäre das auch nicht so ein toller Deal gewesen, aber vielleicht ein Technik-ETF, wisse, bam, zog rein damit und dann Seller wie 5 Jahre später mit Plus raus, aber es geht ja da auch, also mir hat das auch immer Spaß gemacht, so dieser Nervenkitzel, Quartalszahlen kommen raus, ja, und dann, ich bin ein bisschen traurig, dass ich diese Papierbörse nicht mitbekommen habe, ja, wo alles noch, wo alle noch hektisch wie die
80er Jahre.
Ja, richtig so.
New York, Frankfurt.
Genau, wo die ganzen Testo-gesteuerten Leute da unten rumgerannt sind und wie die Hühner im Stall, wenn der Fuchs reinkommt. Aber mir macht das, bis heute habe ich dafür noch eine Faszination übrig.
Das ist ja spannend, weil das in meiner Wahrnehmung ein absoluter Gegensatz zum Gärtnern ist, oder? Weil da musst du ja super geduldig sein, warten, was kommt, warten, wann etwas ein Ergebnis zeitigt oder auch nicht.
Ich glaube, das ist ein Schwalmschwanz. Zweite Sichtung. Handy raus. Tessissa.
Okay. Also Robin ist gerade auf.
Oh Mann, entsperr dich doch. Das brauche ich. Wo ist denn mein...
Da, vor dir.
Oh Gott, da ist er.
Also ist jetzt, also das ist ein Schmetterling, der hier gerade durchflattert.
Das ist nicht nur irgendein... Egal.
Gelb.
Ruhig, doch, setz dich doch irgendwo hin.
Ja, wenn du da gleichzeitig so rumfuchtelst, dann...
Ach Mann, jetzt leg ein Ei ab. Scheiße.
Ich weiß jetzt, wo die Unruhe im Garten auf
jeden
Fall ist.
Entschuldige, das war erst zweite Sichtung.
Er ist noch da. Da, guck.
Ja, der soll aber mal ein bisschen.
Der kommt jetzt kurz zur Ruhe und dann.
Schwalmschwanz, der größte Schmetterling Mitteleuropas. Relativ häufig, aber man sieht ihn dennoch recht selten.
Und zweite Sichtung in diesem Jahr?
Und,
oder?
Nee, überhaupt. Bei der ersten habe ich geheult.
Und ich bin live dabei.
Jetzt sollen wir kurz unterbrechen, Robin? Ja, Momentchen mal.
Oh Mann, ich wünschte, ihr könntet hier gerade mit im Garten sein. Robin hat aus dem Augenwinkel diesen Schmetterling gesehen, einige Meter von uns entfernt, und ist dann ruckartig aufgesprungen, mit dem Mikro in der Hand und hinter dem Falter hergerannt, bevor ich überhaupt verstanden habe, was da passiert. Dabei hatte ich mir bei der Vorbereitung sogar noch ein Foto von einem Schwalbenschwanz rausgesucht. Das seht ihr natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal, aber trotzdem hätte ich den niemals so eben im Vorbeifliegen erkannt. Aber vielleicht kommt er ja nochmal näher?
Jetzt ist nämlich der Moment, da könnte auch mal ein Ei ablegen.
Oh. Und dann hättest du sie hier bald.
Das Problem ist, hier ist die Raupenfutterpflanze. Also er liegt nur auf Doldenblütler. Ja, ja. Und das ist natürlich, aber ich habe da hinten auch noch ganz viel.
Also ich werde mich nicht mehr bewegen. Während der Schwalbenschwanz.
Oh, das ist also wunderschöner Falter auch, ne?
Ja, auch
muss man sich
schön.
Mal geben. Schade, er ist jetzt ein bisschen weit weg. Ja, hör auf, seinem Kopf rumzunuckeln.
Schwarze Masse. Und jetzt ist er über den Zaun.
Na, nein, da kommt die er wissen wieder. Schon, was ihnen gefällt. Die wissen schon.
Ihr seid natürlich live dabei.
Ihr seid natürlich dabei.
Bei der Schwalbenschwanzsichtung. Achtung.
So,
Achtung.
Jetzt habe ich mein Handy demonstrativ weggeschmissen.
Es ist okay, du sollst.
Ich flippe. Also ich tu flippen, ne? Zweite Sichtung. Ruhig, Robin. Wo ist er? Da ist er.
Also er tritt
ja,
hier.
Ja, okay, aber da hinten kann er Eier ablegen. Da ist er mir sehr mucho gusto.
Okay. Ach schön, ich bin schön in diesem Moment hier live
kurz
dabei.
Kurz durchatmen, ich bin wieder da.
Komm kurz so. Du sammelst dich und wir waren bei dem Gegensatz zwischen der tagesaktuellen, manchmal stündlich umschwingenden Unruhe an dem Finanzmarkt und der von mir unterstellten Geduld, die man braucht in so einem Garten und der ganz anderen, dem ganz anderen Takt, der hier wahrscheinlich...
Ja, wie war man ja gerade eben gesehen hat am Schwalbenschwanz, auch hier ist manchmal die Hölle los, ja, aber in der Regel ist das schon eher ein ruhiges Ding. Vielleicht ist es auch genau der Gegensatz, der mich angezogen hat, diese Hektik am Finanzmarkt und gleichzeitig diese pure Entspannung im Naturgarten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass sich Ökonomie und Ökologie nicht nur ähnlich anhören, sondern auch sehr ähnlich sind. Ja, also ich sehe, das Finanzsystem ist meistens wie so ein Organismus an sich aufgebaut. Ja, und so ja auch die Natur. Man kann jetzt philosophieren, die Notenbanken sind das Herz, die Staats- und Regierungschefs sind je nachdem das Gehirn, ja, je nachdem wie gut die funktionieren. Ne? Man sieht ja an Donald Trumps seinen Strafzöllen, dass das manchmal auch nicht ganz so hinhaut. Aber da sieht man schon, also ich war immer überrascht, dass man da so viele Parallelen ziehen konnte. Ja, zwischen Natur und Finanzmarkt.
Du hast auch gesagt, eigentlich kann es keine Wirtschaft geben ohne ein funktionierendes Ökosystem.
Richtig, ich hätte es fast vergessen. Ja.
Also man hat ja den Eindruck, dass diese zwei Systeme noch nicht so richtig symbiotisch miteinander im Austausch sind.
Ja.
Wie erklärst du dir das?
Also die Klimawandel und seine Folgekosten sind noch zu überschaubar, so leid mir das tut und sie steigen auch exponentiell an, aber sie sind, noch hat der Finanzmarkt, die ersten Mal hoppeln die meisten davon von Quartal zu Quartal, ja, und immer nur die nächsten 3 Monate und gucken wir einen Ausblick, ja, kann ich jetzt nicht geben, Strafzölle oder bliblablups, aber das Problem ist, wenn der Finanzmarkt auf die Idee kommt oder realisiert, ach Klimawandel, eieiei, dann wird der drauf schon gelutscht sein, so. Tja, wie kann man die beiden zueinander...
Aber es war doch schon mal so... Also ich versuche jetzt gerade, ich bin selber keine Expertin, versuche das auf so einem Nicht-Experten-Level zu halten, weil Finanzmarkt ist, glaube ich, für viele so schwer zugänglich. Aber was ich erinnere, ist, dass um 2020 herum doch auf einmal auch so große Investoren, BlackRock und so weiter, gesagt haben, wir machen das jetzt alles mal nachhaltiger, das hat Zukunft und es gibt jetzt seit so 2 Jahren, nehmen sie das wieder zurück. Also da war ja schon so ein Moment der Hoffnung, dass das sich annähert, dass sowas mit in Betracht gezogen wird.
Ja, man müsste jetzt nochmal genau reingehen, was BlackRock davor hatte und was auch die Europäische Union mit ihren großen Investitionsfonds vorhatte. Und zum Beispiel Gas als grün zu deklarieren, Kokolores irgendwie, Atomkraft immerhin CO2-neutral, aber danach kommt noch ein riesiger Rattenschwanz an Problemen. So. Also da müsste man nochmal genau reingehen, was die jetzt gesagt haben und wie und was und hops was da.
Und heißt das, du hast ein Vertrauen, dass die Wirtschaft eigentlich sich immer einstellen wird auf Klimawandel und dann entsprechend verhalten wird?
Nee.
Ist die auf einem eher zerstörerischen
Plan? Ja. Ja, also mein Problem ist, man könnte zum Beispiel, Merkel hat es mal ganz kurz vor ihrem Gehen, so, die war schon auf dem Sprung da draußen, hat sie nochmal reingerufen in den Raum, globaler CO2-Preis, wie sieht's denn aus? Okay, danke, ciao, ich hau ab. Das wäre eine geile Maßnahme gewesen, ja, weil man so, der CO2-Preis ist super cool, super gut, um die Wirtschaft zu lenken. Ja,
ja, oder um sie, also die Idee dahinter ist ja, pro Tonne müssen sie ein Zertifikat kaufen.
Ja.
Und weil das so teuer ist, sind sie angereizt, möglichst wenig CO2 auszustoßen.
Korrekt.
Das gibt es ja inzwischen in der Form. Also eigentlich eine gute Maßnahme.
Ja, aber mir natürlich noch viel zu niedrig. Also da müsste man ordentlich reinballern. Und vor allem einen, weil ich schon wieder Kommentare, ich höre sie schon. Ich höre sie schon von Peking, höre ich sie schon schreien. Ja, nee, und ist ja denn so teuer und so. Leute, da gibt's in Österreich zum Beispiel, hat das ja, eine CO2-Dividende quasi, ja. Dafür, dass Leute, die eher im unteren Einkommen sind, weil die halt viel weniger verbrauchen, ja, es sind die Superreichen, die den Klimawandel befeuern mit Privatjets, Privatjachten, sich ein Cappuccino mit 90 Minuten Flugdauer mal eben reinholen. Das sind die Leute, die wir belasten müssen. Und da ist ein CO2-Preis halt perfekt, weil das interessiert die eher weniger. Und man kann den sozial sehr gerecht ausschraffieren, um das zu machen.
Hat die Ampelkoalition die letzte Bundesregierung geplant gehabt und nicht mehr umgesetzt? Ja. Die neue hat es jetzt nicht mal mehr, die gerade im Amt ist, nicht mal mehr im Koalitionsvertrag.
Ja.
Was würdest du, wenn du jetzt Teil dieser neuen Regierung wärst, was würdest du versuchen umzusetzen? Was wäre so dein Prioritätsprojekt?
Oh, gute Frage. Ich würde sagen, pass mal auf, Leute. Ihr haut mal alle in den Sack. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ja? Ich würde zum Beispiel das Recht auf Asyl völlig überarbeiten und diese ganze Migrationsproblematik, die den Leuten ja eher eingeredet wird, das würde ich mal angehen. Und naturschutztechnisch wäre ich da rigoros und würde sagen, pass mal auf, Leute, insbesondere verschiedene Neonicotinoide, kompliziertes Wort, mit einer katastrophalen Wirkung, die Dinger.
Zigaretten.
Ja, nö.
Okay, und da steckt der Nikotin drin.
Das sind hocheffektive Insektizide und das würde ich alles über Bord schmeißen und da mal ein bisschen in die Forschung gehen und sagen, pass mal auf, Leute, das ist Agrarwende, wirklich Leben, ja, aber das ist nicht zu machen. Weil auch die Landwirtschaft ist ein sehr altes Gewerbe. Mhm. Und natürlich sind auch die Leute, die in der Landwirtschaft tätig sind, weil das wir kein Junger mehr machen, sind auch sehr alt. Und dass die da in so gewissen Denkmustern festhängen, lässt sich leider wirklich kaum ändern.
Weil ich auch schon genug junge Landwirte und Landwirtinnen getroffen habe, auch gerade im Rahmen von Deutschland 3000 haben wir immer wieder so darüber berichtet. Und das finde ich auch ganz cool, weil das so eine neue Generation ist, die auf einmal oft so einen akademischen Hintergrund haben, irgendwie in Australien Auslandsjahr gemacht haben und sich da Landwirtschaft angeguckt haben und diese Impulse wieder mit nach Deutschland bringen und so. Also das finde ich schon spannend, dass da ja auch noch eine neue Generation dran ist, aber die oft nach diesem Wachse- oder Weiche-Prinzip halt so unter Zwängen sitzen. Ne?
Die Frage ist halt so, wir leben in Zeiten des demografischen Wandels und Deutschland wird immer älter. Ja? Mhm. Also wir haben wenig nachwachsende Rohstoffe in Deutschland, aber alte Leute sind einer und und deswegen weiß ich nicht, ob diese jungen, also auch so wie bei mir, diese jungen Leute, die was verändern wollen, ob das auch durchsickert gesellschaftlich. Ja, ich merke es bei mir schon in gewissen Zügen, weil mir ganz viele Leute schreiben, ich hatte auch so einen Psychogarten, Robby, ich muss mich outen, ich hatte auch einen Psychogarten und jetzt wunderschöne Wildblumenwiese, ich sitze da mit meiner Tochter, meinem Sohn, meinem Hund, egal wie mit mir selbst und genieße einfach nur das Trubeln und Fummeln der ganzen Falter und Bienchen.
Mhm. Wie kam das denn überhaupt, also wie hast du dir das alles drauf geschafft? Du hast eben gesagt, du hast ein Schmetterlingsbuch auf der Arbeit gelesen, aber dass du jetzt hier eben, als ich hier ankam und das Stativ aufgestellt habe, mit dem wir versuchen uns gerade zu filmen, hast du auf einmal im Boden rumgewühlt und so an drei kleinen Blättern gezogen und gesagt, oh... Das, was war das noch gleich?
Huflattich.
Ja, der Huflattich, der war doch weg und da ist er wieder. Also du, erkennst du alles, was hier wächst?
Nee. Aber nicht alles, aber ein Großteil.
Und wie, also wie lernt man das? Weil ich kann mir vorstellen, du hast eben als wir darüber gesprochen haben, warum schauen Leute das so gerne? Mhm. Du hast gesagt, da steckt auch irgendwie so eine Sehnsucht drin.
Ja.
Vielleicht ist es auch eine Sehnsucht nach, ich will besser verstehen, was um mich herum passiert. Weil die meisten Leute, und da nehme ich mich nicht aus, können ja nicht mal ein Baum sicher bestellen.
Ja. Spaß.
Nein, also das ist Spaß.
Ohne Blätter bin ich auch ein bisschen blanko, sage ich ehrlich. Ohne Blätter, tricky.
Ich habe gestern, meine beste Freundin hat mir gestern so eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber sie hat gesagt, ja, weißt du, Eva, das ist wieder so ein Ding von, ich will das nicht lernen, aber ich will es gerne gelernt haben. Und ich war so, oh ja, ich kenne das Gefühl so gut.
Geil.
Ich brauche dafür einen Begriff. Und so geht es mir auch bei Pflanzenarten. Weil, also ich wüsste nicht, wo anfangen. Ich hätte auch permanent Angst, dass ich das dann ja doch verwechsle. Also zum Beispiel auch Pilze. Da zwischen den essbaren und nicht essbaren, dann würde ich denken, ich vermute, du bist jetzt das, worüber ich mal gelesen habe und essbar, aber was ist, wenn ich falsch liege?
Ja.
Und deswegen interessiert mich das, wie du da angefangen hast und so eine Sicherheit gewonnen hast in der Bestimmung.
Ich habe hier gerade, ich bin jetzt in eine eigene Wohnung umgezogen, deswegen verbringe ich hier ein bisschen weniger Zeit. Aber gerade natürlich, als ich hier gewohnt habe, habe ich hier Tag ein, Tag aus verbracht und man kennt ja seine Pappenheimer irgendwann. Ja, dann achtest du genau auf die Blattform, die Verfärbungen am Stiel, den Übergang zwischen Blatt und Stiel. Die Blüten sowieso, Blüten sind eigentlich das Hauptbestimmungsmerkmal. Da sind die meisten Pflanzen schon sehr eigen, was das angeht. Und ja, ich habe mir das beigebracht, einfach learning by doing. Ich habe mir dann, wie gesagt, nach dieser oder während dieser Bankaktion habe ich ja meinen Schmetterlingsgarten angelegt, ne, mit Raubfutterpflanzen, dies, das, Ananas. Und dann habe ich die alle gepflanzt und dann hatte ich es halt vor Augen und konnte sagen, okay, pass mal auf, du bist ein Löwenzahn, gut, den erkennt man jetzt noch. Aber so dann hat es das eingesickert in meine Birne.
Weil du wusstest, der Schwalbenschwanz braucht diese und jene Pflanze, um sich hier wohlzufühlen, um hier mein Ei abzulegen. Ja. Und so. Das heißt eigentlich, also ich gucke hier in den Garten und ich sehe vor allem Pflanzen, aber du siehst Tiere oder die, welche Tiere sich wo wie ansiedeln könnten. Und darum geht es dir.
Ja. Das verwechseln auch immer ganz viele, weil ich ja Play-Influencer bin, sag ich mal. Und dann schreiben mir manche Leute Pflanzenpapst oder so. Und ich bin immer so, ja. Also ich bin so, diese ganze Leidenschaft hat ja nur dadurch begonnen, ich liebe Pflanzen, ohne Frage, aber diese Leidenschaft hat ja nur begonnen, weil halt gewisse Tiere gewisse Pflanzen präferieren. Mhm. Und erst dann habe ich mich angefangen, ach Momentchen mal, Pflanzen sind ja ein Ding. Ja.
Und das, vielleicht können wir in dem Zuge mal auf das Stichwort Biodiversität zu sprechen kommen, weil ich jetzt auch bei der Vorbereitung nochmal gemerkt habe, der Klimawandel, der ist jetzt so angekommen im breiteren Bewusstsein und wir haben alle so, ich sag mal so, die Grundvokabeln und ein Grundwissen darüber. Ja. Es gibt parallel aber eine Biodiversitätskrise, die viele Leute noch gar nicht auf dem Schirm haben und die dich aber sehr beschäftigt.
Ja.
Was genau ist da in der Krise und welche Gefahren sind damit verbunden? Oder Risiken?
Ach du Zimtschnecke. Ja, also, wie soll ich dir das sagen, ohne zu dramatisch zu wirken? Aber es ist kaum möglich, weil die Artenkrise entscheidet darüber, ob es die Menschheit in den nächsten 100 Jahren überhaupt noch geben wird. Weil wenn Dinge wie Agrarsicherheit, vor allem die Nahrungsmittelsicherheit, kippen aufgrund des Aussterbens verschiedener Schlüsselarten, insbesondere zum Beispiel Regenwürmer, dann ist hier Pustekuchen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir alle nur noch Moos fressen oder so? Brennnessel vielleicht noch, die wächst dann vielleicht noch. Super Pflanze, schöne Raupenfutterpflanze, auch gesund. Aber das ist, also das wird für enorme Spannungen sorgen, die der Mensch sich nicht ausmalen kann. Also steht ehrlich gesagt mit, wobei man schon sagen muss, Klimawandel und Artensterben, das ist Bruder und Schwester. Ja, also vielleicht eher Cousin und Cousine. Weil sie haben Ähnlichkeiten, sind dennoch zwei unterschiedliche Krisen, aber sind das eine begünstigt auch das andere und so weiter, also sind Schwesternkrisen so. Also wenn das Ökosystem so kippt, wie das einige Prognosen hervorsagen, dann ist nichts mehr mit vollen Kühlschränken und guter Laune, dann ist es ein ehrenloses Auf die Fresse und mal schauen.
Kannst du nochmal den Weg machen vom Regenwurm zu meinem Kühlschrank?
Ja, sehr gerne, denn der Regenwurm zählt als Schlüsselart. Ja. Man denkt immer, ja, schlauchige Dinger wuseln da rum, aber okay. Das Problem ist aber, dass der Regenwurm natürlich, also seine Hauptaufgabe im Ökosystem ist eigentlich die Rekompostierung, die Remineralisierung von biologischen Abfällen, insbesondere Blattwerk. Ja. Der zieht sich, habe ich hier immer im Herbst so, zieht sich richtig runter, die Blätter in seine in tiefere Schichten. Da wird dann auch CO2 gespeichert und die Nährstoffe sind wieder im Boden und blabiblups. Aber das Problem ist natürlich, dass der Regenwurm statistisch immer kürzer wird und immer weniger wird.
Oh, das wusste ich noch nicht, dass der Regenwurm immer kürzer wird.
Der Regenwurm wird immer kürzer.
Das ist ja wirklich dramatisch. Okay.
Und stirbt dieser, also nicht nur der Regenwurm, es gibt verschiedene Schlüsselarten, aber der Regenwurm ist eine davon. Sterben diese aus, können wir hier Sack zumachen und weiß ich nicht.
Den Regenwurm, der muss diese Arbeit machen, damit wir Böden haben, auf denen wir unsere Lebensmittel wieder anbauen können. Oder auch die Lebensmittel für die Tiere.
Sowieso. Die nochmal dreimal. Ja.
Wie bedroht ist der Regenwurm jetzt gerade? Weil ich weiß ja, es gibt ja immer diese Listen, da steht er aber noch nicht drauf, oder?
Oh, gute Frage, habe ich lange nicht mehr nachgeguckt. Kann ich dir so genau auch nicht sagen.
Wir haben es wirklich nochmal nachgeguckt und ich war ehrlich überrascht. Etwa ein Drittel der bei uns heimischen Regenwurmarten steht auf der roten Liste. Es gibt einfach viel zu viel versiegelten Boden, zu viele Pestizide und Dünger und schwere Maschinen auf Feldern vertragen Regenwürmer auch schlecht. Dabei sind sie wirklich wichtige Tiere für unser Ökosystem. Sie zerkleinern Pflanzenmaterial und erzeugen durch ihren Kot optimalen Biodünger. Ihre Gänge durchmischen und lockern den Boden, wodurch dann wiederum Regenwasser besser versickern kann. Ohne Regenwürmer würde sich also die Bodenqualität verschlechtern, es gäbe weniger Erträge in der Landwirtschaft und damit Engpässe in unserer Lebensmittelversorgung. Und das ist ja nur ein Beispiel. Weltweit gibt es ein ziemlich konstantes Aussterben von Tier- und Pflanzenarten. Forschende beobachten den Rückgang ganzer Lebensräume und weniger genetische Vielfalt innerhalb von Arten. Der Verlust dieser Biodiversität gefährdet nicht nur unsere Lebensmittelversorgung, sondern zum Beispiel auch sauberes Wasser und das Klima, also die Lebensgrundlagen des Menschen selbst. Deshalb gilt der Biodiversitätsverlust in der Wissenschaft als eine globale Krise, die den Klimakollaps sogar noch übertreffen könnte.
Der wird immer kürzer, es wird immer weniger Arten, es sieht zornig aus um den Regenwurm. Und weil ich mir schon vorstellen kann, dass das auch viele lustig finden und hahaha und hihihi, aber da blutet mir ein bisschen das wissenschaftliche Herz, weil nur weil eine Art klein und schleimig ist, heißt das nicht, dass sie unbedeutend ist. Ganz
ja,
im Gegenteil.
Ich musste gerade auch so kichern, weil für mich der Regenwurm so selbstverständlich ist.
Ja.
Der ist überall, ich finde den auch nicht besonders
faszinierend.
Das war
übrigens für unsere Vorgeneration auch für verschiedene Falterarten und die Vögel vor allem, ne? Die waren alle so, die sind da. Die sind da. Und dieses Aussterben, was rekordverdächtig schnell ging, hat dennoch dazu geführt, dass ja auch meine Generation einfach gesagt, oder das gar nicht mehr kennt. Ja, wie ist denn das, wenn zehntausende Zugvögel am Himmel sind und losschnattern? Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Ja? Wie ist denn das, wenn Glühwürmchen überall sind und die Nacht funkelt vor Glühwürmchen? Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Ich war in Peru und habe da meine ersten Glühkäfer gesehen und war herzensgerührt. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ach, das bricht mir das Herz, ehrlich gesagt.
Weil wir sie auch hier haben könnten.
Wir haben in Mitteleuropa Glühwürmchen, sieht nicht gut aus. Interessanterweise sind das auch Schneckenprädatoren. Also die Glühwürmchenlarve frisst Schnecken, insbesondere Gehäuseschnecken, aber wohl auch Nacktschnecken. Wäre also eine schöne natürliche Schädlingsbekämpfung, wenn wir sie nicht ausrotten würden. Und das betrifft so viele Punkte. Und irgendwann steht der Mensch dann da und bemerkt, jetzt sind auch die Regenwürmer weg. Und dann, wie gesagt, so...
Ja, das merken wir dann daran, dass Sachen nicht mehr funktionieren und nicht daran, dass uns auffällt, oh, ich habe jetzt lange keinen gesehen. Ne?
Ja, das muss man sich mal, diese Kaskade der Scheißigkeit muss man sich mal vorstellen. Weil ein eskalierender Klimawandel ja auch dafür sorgt, dass erstmal Pflanzen immer früher blühen. Ja, wenn es dann noch zu Spätfrostereignissen kommt, das hatten wir letztes Jahr, dann sind hier alle Früchte, gab es nicht. Ja, weil Ernterückgang um 99,8% bei den verschiedenen Obstgehölzen, weil die halt in der Blüte Frost bekommen haben, bumm, tot. Nahrungsmittelsicherheit, ja. Und klar, kannst du denn sagen, dann importieren wir sie halt.
Ja, genau.
Ja, was, wenn da eine Dürre ist?
Ja.
Dann importieren wir sie halt von woanders. Ja. Und was, wenn da auch ein Spätfrost war? So. Und das wird ja immer radikaler.
Oder wenn die Leute es dort brauchen.
Oder wenn die Leute es dort brauchen, ja. Richtig.
Und
gar nicht zum Export stehen, ja.
Das heißt, in der Klimakrise bei der Cousine haben wir zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel.
Ist geritzt, das kann, nee, das ist ja.
Okay,
ja.
Aber es gibt zumindest was, worauf sich die Staaten der Welt geeinigt haben und gesagt haben, daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Was wäre ein Ziel in der Biodiversitätskrise?
Gibt es ja. Also es gibt ja die Europäische Union hat ein Biodiversitätsziel. Ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht. aber es gibt die, den Wunsch.
Warum kennst du das nicht?
Ja, weil mir Politik, also ist witzig und ist spannend, aber ich versuche so viele Leute für die mitteleuropäische Wildnis oder auch für sonst wen, Hauptsache für Wildnis, für Tiere und für Pflanzen zu begeistern. Und ob jetzt Politiker Heino Paye sagt, ich meine, ich erinnere mich an Markus Söder, der mit Bäumen geschmust hat, als Fridays for Future 1 Million Leute auf die Straße gebracht hat. Das ist so, die Politik ist das letzte Instrument, was kippt. Ja? Zuerst will ich eine gesellschaftliche Neuordnung der Präferierung von mitteleuropäischen Wildpflanzen. Wenn wir alle sagen, mitteleuropäische Wildpflanzen sind geil, Forst neu denken, nicht mehr diese Klopapierplantage da zu stehen haben, sondern einen richtig guten mitteleuropäischen Mischwald, der wahrscheinlich Stand jetzt auch die einzige Methode ist, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und dann hilft eh nur noch hoffen und wer es glaubt, kann ruhig beten, in der Hoffnung, dass diese Bums-Zusammensetzung an, ich meine Bums im positiven Sinne, an Arten den Klimawandel standhält.
Okay, war auch ein bisschen eine fiese Frage, denn es gibt gar nicht das eine Biodiversitätsziel, sondern einen ganzen Katalog, mit dem die EU den Schutz und die Wiederherstellung unserer Umwelt verfolgt. Bis 2030 soll zum Beispiel der Einsatz von chemischen Pestiziden um 50% verringert werden. Mindestens ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen sollen ökologisch-biologisch bewirtschaftet werden. Flüsse sollen wiederhergestellt und 3 Milliarden neue Bäume gepflanzt werden. Das ist nur ein Ausschnitt und klingt erstmal ganz gut. Aber ein internationaler Umweltschutzverbund hat sich erst vor kurzem in einem Bericht angeschaut, wie es bei den konkreten Maßnahmen aussieht und kommt zu dem Schluss, die EU ist auf direktem Kurs, ihre Ziele für 2030 zu verfehlen. Der Verlust von Artenvielfalt und Lebensräumen nehme ungebremst zu. Die Maßnahmen reichten nicht aus. So brauche es zum Beispiel eine grundlegende Reform der EU-Agrarpolitik und mehr Geld.
Aber Politik ist für mich, viele sagen mir auch, ja, du musst doch mal mit dem reden und mit der reden. Mensch, Leute, wir müssen vor allem die Gesellschaft dazu bringen, ein Umdenken stattfinden zu lassen.
Also das finde ich interessant. Ich hätte jetzt gedacht, wäre das nicht einfach konsequent bei deiner Arbeit und der Öffentlichkeit, die du hast und die vielen Menschen, die du schon hinter dich bringst, dann zu einem Politiker, einer Politikerin zu gehen und sagen, hier, das ist ein Interesse, für das ich stehe und ganz viele Leute stehen hinter mir und du
Schwanz!
Entschuldigung. Da ist er wieder.
Mann, jetzt ja, leg mal ein Ei ab.
Dem ist das ja auch wichtig.
Wird auch immer weniger, obwohl es so sehr generalistisch ist. Entschuldige.
Eine Person im Bundestag hat ja einen sehr langen Hebel eigentlich und du könntest versuchen, dieses Interesse dort zu stärken, aber daran hast du gar nicht...
Also ich wurde auch noch nicht gefragt, das mal vorweg.
Naja.
Aber ja, kann ich mich hinsetzen mit denen, darüber schnacken? Aber, und dann wird wieder, Landwirtschaftsministerin ist doch jetzt auch irgendeine Pflaume geworden. Weiß ich nicht.
Also du hast kein Vertrauen in Politik, weil eigentlich ist Politik ja dazu da, diese breite Bevölkerung zu vertreten, die du dir wünschst, die das Thema anerkennt. Aber das Vertrauen ist dir ganz flöten gegangen.
Leider schon, ja.
Weil man könnte ja über...
Schockierenderweise schon. Ich habe ja selbst einen politischen Podcast, aber... Also Freunde werden, da ist Politik und Freunde werden halt, ne? Also so war das eine oder das andere auch irgendwie mitbestimmt. Aber ja, du hast schon recht, irgendwie ist das ein bisschen flöten gegangen, ehrlich gesagt. Weil die reden alle nur über Asyl und jetzt hier, weiß ich nicht, hier und da und hopsasa. Und keiner, es ist doch eigentlich, das finde ich so irre irgendwie, wissenschaftliche Fakten sind ja kein Ding der, ja, die nehmen wir jetzt und die nicht. Mhm. Ja? Sondern wir haben alle Gravitation, ja, da oben ist der Mond irgendwo, taumelt um uns rum und so weiter und so fort. Ja? Das sind alles wissenschaftliche Grundlagen, an die sich jeder halten muss.
Ich finde es so interessant, dass du das so abtust, weil, also ich habe jetzt gerade überlegt, parallel wieder, mir fallen leider nur Beispiele aus der Klimakrise ein, aber parallel hat in der letzten Legislatur diese Regierung es geschafft, dass jetzt ein Balkonkraftwerk, dass jeder, auch Mieter, sich das irgendwie an den Balkon hängen darf. Das ist nicht der ganz große Wurf, aber das ist so ein Schritt, so eine politische Maßnahme, die Menschen im Alltag sagen kann, hier, das ist wieder was, was du tun kannst oder was wir freigeben, was wir fördern wollen. Also die können ja schon so Anreize setzen.
Ja.
Oder umgekehrt durch Verbote sagen, hier, wir wollen das und das fördern. Dass zum Beispiel, ihr dürft das und das nicht mehr pflanzen. Oder es wird subventioniert, wenn ihr eure Gärten so und so haltet.
Ja.
Oder
aber
so.
Wenn ich jetzt zur CDU gehen würde und
oder
sagen,
SPD,
oder SPD
jetzt,
und sagen würde, pass mal auf, ihr Mäusezähne, ihr müsst folgende Pflanzen verbieten. Kirschlorbeer, so wie in der Schweiz. Thuja. Die ist zwar nicht in der Schweiz verboten, meines Wissens nach, aber der Schmetterlingsflieder, ja, Baudelaire, ich hätte fast das Hu so Wort gesagt. Auf jeden Fall den Schmetterlingsflieder, der überhaupt kein Flieder ist und blabiblub, so ist eine Pappnasenpflanze. Hochinvasiv, ja, breitet sich gerade in Rhein-Main-Gebiet extrem aus und zerstört da den gesamten Flussbereich. Naja, auf jeden Fall, dann sagen die zu mir, ja, verbieten können wir nicht. Tschüssi.
Mhm.
Jeder hat ja das Recht zu pflanzen, was er will. So, theoretisch gesehen nicht. Ja, also, wir sind alle hier auf dieser Erde und wir sind hier vor allem nur über eine begrenzte Zeit. Und ich kann doch nicht völlig Scheibe spielen, währenddessen ich weiß ja, nach mir kommen noch hoffentlich ein paar. Ja, weiß ich nicht.
Also du bist nicht, ja, ich nehme das nur so mit und bin ein bisschen überrascht, dass das bei dir so ist. Als jemand, der so tief reingearbeitet ist und aber weil. Oder anders, ich beobachte zum Beispiel auch bei Kolleginnen und Kollegen, die über diese Themen berichten oder auch im Bekanntenkreis, je tiefer man in sowas reinfindet, je mehr man weiß, desto doller ist auch oft die Resignation oder sogar so eine Verzweiflung, wo man denkt, oh mein Gott, ich komme dagegen nicht an.
Ja.
Das scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein.
Nee.
Sondern, was ist das Gefühl? Bist du der Optimist, der sagt, ach, das kriegen wir geändert, weil, weiß ich nicht, oder wie guckst du da drauf?
Vielleicht sitze ich da auch in einer also Pole Position, sage ich mal, weil mir natürlich ja auch gesagt wurde, das interessiert doch keinen Blabiblups. So, jetzt sitze ich hier 2 Jahre später, 400.000 Follower über die Plattform hinweg und die Leute fragen mich alle 10 Minuten, pass mal auf, Robin, hier, ich habe so und so, was mache ich denn jetzt hier und Blabiblups. So, und ich glaube, dass, und daher kommt auch mein Fokus auf gesellschaftliche Veränderungen, weil wenn die Politik sich von oben raufstürzt auf ein Thema und ich sag mal von oben herab sagt, ah, wir machen das jetzt mal so und so. Dann hast du sehr, sehr schnell diese Abwehrhaltung in der Bevölkerung und sagen, oh nee, um Gottes Willen, die Politik, als nächstes muss ich noch, weiß ich nicht, scheißegal, auf jeden Fall. Deswegen finde ich es viel wichtiger, die Gesellschaft zu überzeugen, anstatt die Politik mit zu Rate zu ziehen.
Ich habe auch Fragen dazu, was die Gesellschaft tun könnte und sollte oder lassen sollte, aber ich würde gerne vorher entweder oder unterbringen.
Okay.
Das gibt es immer oder fast immer in diesem Podcast.
Ja.
Entschuldige mich, ich glaube in der letzten Ausgabe gab es das nicht. Sorry, Leute. aber bei dir finde ich es so schön, weil man weiß ganz viel über deine Expertise und diese Leidenschaft, haben wir jetzt auch ganz viel darüber gesprochen, aber man weiß auch ganz vieles von dir noch nicht.
Stimmt.
Und deswegen, ich habe jetzt einen Haufen Fragen und wir gucken mal, was wir da noch über dich lernen. Du hast einen Joker.
Ja.
Ansonsten musst du dich entscheiden, Robin, Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule, um Gottes Willen.
Wann stehst du auf?
Da kommt immer ein bisschen drauf an, was ich... Aber also ich stehe so zwischen 10 und 12 auf.
Mhm. Katzen oder Hunde?
Hunde. Scheiß Hauskatze.
Beatles oder Bee Gees?
Beatles?
Okay. Oh Gott. Ja, irgendwer draußen wird den Wortwitz bemerkt haben. Warst du in der Schule beliebt oder unbeliebt?
Ich hatte Glück, ich war immer beliebt.
Und hat es sich auf deine Schulzeit stark ausgewirkt, eine Lese-Rechtschreibschwäche zu haben?
Ja.
In welcher Hinsicht?
Ich habe... Also prinzipiell mit Sprachen sehr große Probleme, die zu lernen oder zu... Ich saß zwei Blöcke mal in Französisch. Boah. Also ich habe zugehört und war so, aber eure geschriebene Schrift ist was ganz anderes, als was ihr sagt. Also das hört sich ganz anders... Also naja, Spanisch auch nur einen Notenpunkt abgerissen, so Englisch noch mit Pauken und Trompeten da irgendwie mit YouTube gelernt und vor allem Musik auch. Aber mit Sprachen habe ich immer große Probleme. Und auch in Deutsch habe ich immer gesagt, okay, Rechtschreibung, das wird nichts. Da kannst du gleich null Punkte, ist egal.
Und jetzt ist dir super wichtig, auch immer die lateinische Bezeichnung von allen Pflanzen zu kennen.
Ja.
Also funktioniert es mit Latein besser?
Ja, jein. Also diese wissenschaftlichen Namen haben für mich meistens einen sehr musikalischen Klang. Und
es gibt auch den Song, den ich an dieser Stelle einspielen werde. Ich werde ihn einspielen.
Prunus Spinosa Primula Verus, Thymus vulgaris, Leonorus cardiaca, Prunus avium, Eryngium alpinum. Liebe ist Garten und Garten ist Liebe.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Album, liebe Leute, jetzt habt ihr ihn.
Geil. Liebe Grüße an Martin Fischer.
Ja, ganz liebe Grüße an Martin Fischer. Aber gut, das heißt, Sprachen fielen dir schwer. Hat dich das klein gemacht? Also im Sinne von, dann gibt es ja mehrere Fächer, wo man echt nicht gerne hingeht.
Ja.
Wo man denkt, da versage ich, da komme ich nicht klar.
Na, ich hatte immer Glück, ich konnte auch gut reden und gut, in Deutsch ging es ja immer viel um Analyse.
Ja.
Und um, was will der uns denn damit sagen mit dem Klumpen Scheiße, den er da hingekotzt hat. So. Und ich konnte halt immer gut lesen, das konnte ich immer recht gut, deswegen hat es dann bei mir auch für eine 3 oder so tatsächlich gereicht. Also das konnte ich noch gerade so machen. Ja, man lernt dann so Taktiken. Also für mich war mündliche Mitarbeit halt immer sehr wichtig, weil ich wusste, schriftlich tote Hose, aber mündlich, da kann ich was rausholen. Und ansonsten war Schule für mich auch, ich bin dann nur hingegangen, weil auch meine Freunde da waren. Und ich habe das Gefühl, dass Schule ein Null aufs Leben vorbereitet hat. Ich habe in diesen 2 Jahren Content Creation und dadurch auch Selbstständigkeit weitaus mehr gelernt, als ich in der Schule je gelernt habe, gefühlt. Also so Grunddinge, Lesen, Schreiben, Rechnen, okay. Wobei Lesen und Schreiben bei mir jetzt nicht so hingehauen hat. Aber an sich ist Schule ein komischer Ort. Ich meine, dieses ganze System stammt ja auch noch aus der militärischen Preußenzeit, so nach dem Motto, wir müssen alle hier stehen um 8 Uhr ist Anpfiff und dann...
Wobei da heute schon auch neue Konzepte ausprobiert werden. Also da muss ich auch, wir haben viele Lehrerinnen und Lehrer, die hier zuhören und sich dann immer beschweren und sagen, ey, ihr redet da von eurer Schulzeit, aber nicht 20 Jahre her, im Zweifel oder bei dir so 15 vielleicht, geht da mal wieder hin. Weil wir machen ja hier gerade, also da Grüße gehen raus, weil ich glaube, da tut sich schon viel im Rahmen der Möglichkeiten. Trotzdem gibt es, glaube ich, richtig viele Leute wie dich, die sagen, das hat für mich nicht funktioniert und dann habe ich über so viele Jahre in diesem System festgesteckt.
Ja, ja, absolut, ja.
Aber trotzdem, würdest du sagen, das war eine glückliche Schulzeit?
Ja, aber wie gesagt, das lag nur an meinen Kumpels. Ich bin ja bis heute noch sehr gut mit meinen Schulfreunden so. Also meine enge Freundegruppe besteht so aus 6 Typen. Und alle in der Schule kennengelernt. Und seitdem sind wir dicke. Ja, also teilweise seit der ersten Klasse. Und dass das so gehalten hat, bin ich auch sehr dankbar für. Und ja, deswegen war Schule für mich jetzt kein Ort des Schmerzes und der Trauer. Da hatte ich wirklich, ich würde sagen, ich hatte Glück, weil das hätte ja auch anders ausgehen können. Ne?
Sind die manchmal hier die Freunde? Oder ist der Garten nicht so ein Ort, den du teilst?
Wir sind jetzt hier nicht so oft, weil die Jungs, die sind jetzt auch nicht so... Wie ich. Also die können sich jetzt nicht über die Primula Veris freuen, die ich aus dem Samen gezogen habe und da hinten süß blüht, sondern die sind so, und Robin, was geht's dir sonst? Also ist auch ganz cool, weil ich habe auch wenig Bock, 7 Tage, 24 Stunden am Stück über Pflanzen und Natur zu reden. So. Deswegen tut es mir immer ganz gut, mit seinen Kumpels abzuhängen, die halt schon einen sehr lange kennen und dann halt die Insider von vor 10 Jahren, wo man mal einen Fehler sich einmal versprochen hat und dann aber das tut sehr gut, die Zeit mit denen.
Bist du ein Bruder oder ein Einzelkind?
Ich habe einen Bruder, ja.
Siehste, weiß man ja auch alles noch nicht. Älter oder jünger?
3 Jahre älter.
3 Jahre älter, okay. Neu, ja, ich finde ja, ich bin investigativ unterwegs jetzt. Neu oder gebraucht?
Gebraucht.
Was hast du zuletzt gebraucht gekauft?
Meine ganze Wohnungseinrichtung ist gebraucht.
Du hast noch keinen Führerschein?
Nee, peinlicherweise nicht.
Du willst den aber machen?
Ja.
Wovor wärst du nervöser, der Theorieprüfung oder vor der Praxis?
Praxis. Ich habe ja schon mal ein paar Praxisstunden hinter mich
Ach
gebracht.
So.
Oh, und ich fand Autofahren so lange cool, bis andere Verkehrsteilnehmer dazu kamen. Das war dann, sieht er mich, weiß der, da kennt der, da bremst der jetzt auch. Und, also viel mit Entspannung hat das nichts zu tun gehabt bei mir.
Okay, also es steht jetzt auch nicht so bald wieder an, das nochmal zu versuchen.
Nö. Nee.
Aber ist irgendwas passiert?
Nee, zum Glück nicht.
Okay.
Nee.
Es war nur nicht so.
Nein.
Ist das auch wieder eine Parallele zur Schule, dass einfach dann auch das System von das Lernen und der Prüfung ablegen und so nicht funktioniert?
Ja, oder das spielt auch noch mit rein, weil das fuckt mich auch beim Führerschein ab, dass du da irgendwie gefühlt 3 Jahre hintingelst und dann kostet es 4.000, 3.000 Euro und blabiblups. Also das ist für mich irgendwie alles ein bisschen... Also wenn mir das jemand Außenstehendes erzählen würde, würde ich sagen, du wirst gescammt. Ja? So ein Love-Scam oder so. Also pass auf. Ja, weißt du, weil das so
naja, du,
irre
es wird dir ja was beigebracht. Ich überlege nur gerade, ob du vielleicht jemand bist, der einfach sagt, Leute, lasst mich das doch alles selber lernen. Also du hast dir ja auch das, worin wir hier sitzen
ja.
und worüber wir reden, alles
ja.
selber beigebracht.
Ja.
Weil du, darüber musste ich auch sehr lachen, als ich es gelesen habe, sagst, Biologiestudium war dir ein zu komplexer Bildungsweg.
Ja.
Ja. Warum darf das nicht komplex sein? Oder? Weil eigentlich würde man ja denken, ja klar, Junge, geh in die Uni, studier Biologie, da bist du nur unter Leuten, die
ja.
auch sich lateinische Pflanzenbezeichnungen um die Ohren hauen und lernst von denen noch ganz viel vielleicht.
Ja, das, nee, leider ist es ja so nicht. Da lernst du auch so viel, das ist ja so schulähnlich. Du lernst so viel Zeug, was nie auch nur irgendeine Rolle spielen wird. Ja? Und so konnte ich mir halt genau das raussuchen, was ich brauche, was ich wollte. Und selbst wenn ich jetzt ein Tier finde, das macht mir am meisten Spaß, irgendwelche mir unbekannten Falterarten oder was weiß ich zu finden, die dann bestimmen und dann die Raupenfutterpflanze herauszufinden und blabiblups. Da muss ich gar nicht wissen, wie hoch jetzt die Photosynthesefähigkeit der Saalweide ist auf einem Hektar. Ja? Oder wie viel die Bruttoholzzuwächse sind eines Fichtenmonokulturbestandes auf einem Hektar. Muss ich alles gar nicht wissen.
Mhm.
Ja, interessiert mich auch nur so nebensächlich, ehrlich gesagt.
Ich finde es richtig cool, dass du das gemacht hast. Also will ich auch mal sagen, ich will dich jetzt hier gar nicht in irgendeinen Bildungsweg reinreden. Ich habe nur auch bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich gedacht habe, ja okay, ich komme jetzt als Journalistin zu jemandem, der sich eine Expertise angeeignet hat, aber die nicht legitimiert wurde durch eine Universität.
Ja,
oder
ich glaube,
so, ne?
Es gibt auch viele Leute, die so denken.
Ja.
Das ist auch das, was mich... aber das, na gut, das wurmt mich zwar auch, aber ich kann dagegen nicht viel machen so.
Bei dir ist ja auch was Gutes, wenn dich was wurmt. Siehst du, ich bin jetzt schon voll hier angekommen. Ich bin voll hier angekommen. Okay, nee, aber darüber denke ich jetzt gerade nach. Wie könnten mehr Leute, die in diesen Systemen sich nicht wohlfühlen oder nicht klarkommen, es so machen wie du? Weil das erfordert ja schon eine hohe Motivation und man muss viel Zeit investieren und so einfach Energie haben.
Ja.
Und gäbe es irgendwas dazwischen oder gäbe es was, wo man Leuten helfen kann, die nicht in so einem System klarkommen, trotzdem so das Wissen in sich aufzusaugen, aufzubauen, auf das sie Bock haben?
Gute Frage. Ich meine, es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele alternative Bildungswege über alle möglichen Ecken und Kanten.
Mhm.
Ob das jetzt was für mich gewesen wäre, weiß ich nicht. Damit habe ich mich gar nicht so intensiv beschäftigt, weil ich genau wusste, Natur, Finanzmarkt, bam, bum, bang.
Mhm.
So. Und da gab es dann auch nicht mehr viel. Ja.
Mhm. Guck mal, die nächste Entweder-Oder-Frage passt dazu auch. Verbringst du mehr Zeit mit Input oder Output?
Input. Ich habe heute den ganzen Tag nur Input. Ich habe mich heute sehr stark mit der Forstsituation in Deutschland auseinandergesetzt. Welche Bäume haben die Trockenheit der letzten Jahre ganz gut überstanden, welche eher weniger? Und damit habe ich mich heute sehr viel beschäftigt.
Und auseinandersetzen heißt, sitzt du dann hier auf der Bank und liest ein Buch? Oder sitzt du vorm Rechner und liest ganz viele Artikel? Oder hörst du dir einen Podcast an? Oder redest du mit irgendwem? Oder wie?
Das ist immer so eine Kombi. Also YouTube-Videos zum Beispiel sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Oder auch bei Google Scholar. Ich meine, es gibt inzwischen so viele wissenschaftliche Arbeiten, einfach frei zugänglich. Da bin ich auch sehr gerne ganz tief drin. Ja, aber ansonsten so alles, was mir, also auch wenn es ein Podcast ist über das spezifische Thema, was ich gerade interessant finde, dann ballere ich mir natürlich auch rein.
Und kannst du dir dann alles merken? Oder kennst du dieses Gefühl, das ich ganz oft habe, diesen Stress von, oh, wie manage ich jetzt, was ich gerade gelernt habe, damit es mir nicht in ein paar Wochen wieder verloren geht? Wo schreibe ich das auf? Wie verschlagworte ich das? Oder wie mache ich das wieder auffindbar? Oder so. Kennst du das oder merkst du dir alles?
Ich merke mir auf gar keinen Fall alles. Aber es ist mir auch, also ich muss mir auch gar nicht alles merken. Und das bezieht sich, mein Wunsch danach, Wissen zu sammeln, bezieht sich ja sehr stark auf Natur. Und da habe ich schon das Glück, das war auch bei Biologieunterricht so, mir fällt das zu und ich behalte davon sehr viel. Mhm. Ja, ich musste nie für Bio lernen und habe das trotzdem, ich glaube, mit einer 1 dann beendet, irgendwann in der Schule. Aber ja, also das fällt mir schon zu. Bei gewissen Dingen muss ich dann mal nachgucken, klar. Aber das stört mich auch nicht. Wir leben ja, und das ist ja das Geile. Ich habe ja immer gehofft als Jugendlicher, das Internet wird jetzt für alle zugänglich. Alle bekommen dasselbe Wissen. Wikipedia, geil. Na klar, in Einzelfällen auch mal, ne, reingeschissen, aber egal. Aber so Google Scholar, alles frei zugänglich. Bildung, Bildung, Bildung. Ja, ich dachte tatsächlich, das Internet wird die Menschen klüger machen. Mhm. Nur um jetzt festzustellen, so, nee. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja, wir haben da ein bisschen was übersehen bei den Visionen, die wir uns so überlegt haben.
Ja, wobei man da ja auch sagen könnte, dass der Staat und insbesondere die Social Media Plattformen an sich da viel verbockt haben.
Ja, und ich denke gerade auch nochmal, insbesondere in dem Fall, man will sich irgendwo fortbilden, man will was lernen und rausfinden, kursiert ja inzwischen auch so viel falsche Information. Ja. Also, dass man davor und dazu auch noch die Fähigkeit braucht, das genau auseinander klamüsern, wenn man noch gar nicht im Thema ist, was es ja noch viel schwerer macht. Lieber auf dem Land leben oder in der Stadt?
Oh, ich liebe das an Berlin. Es ist so geil. Weil guck mal, wir sind jetzt hier, ich würde es mal eher ländlich nennen. Mhm. Ja?
Es fühlt sich dörflich an.
Es fühlt sich dörflich an. Man kennt seine Nachbarn. Man weiß, gut, pass mal auf, hier und so sieht's aus. Mhm. Aber ich bin halt auch in einer halben Stunde bei mir zu Hause oder in einer halben Stunde am Alex. Also es ist hier so eine Verbindung aus beiden. Ja, und das finde ich so geil. Ehrlich gesagt, das ist perfekt eigentlich.
Und wenn du in die Innenstadt reinfährst, wo sich alles wieder wie Großstadt, Hauptstadt anfühlt. Was beobachtest du da an Natur? Oder eigentlich wichtig wissen, was würdest du dir wünschen, wie wir hinsichtlich dieser Klima- und Biodiversitätskrisen unsere Städte gestalten und ausrichten?
Erstmal raus mit dem ganzen Beton. Steine, Beton. Paris hat jetzt auch ganz viel entsiegelt.
Raus, das ist beeindruckend.
Raus mit den Autos. So. Dein privates Recht ist nicht, dass dir 75% der Straße gehören. Nee, ist es nicht. Und das alles rauskarren da aus der Stadt. Und geile Fassadenbegrünung, geile Allee mit wirklich guten, insektenfreundlichen Alleebaum. Und nicht diese völlig menschenfeindliche Züchtungsscheiße, weil überall steht die ahornblätterige Ulme.
Linden.
Oder ahornblättrige Pappel. Linden sind wiederum insektenfreundlich. Das kommt ein bisschen auf die Linden drauf an.
Ja.
Linden
und Insekten. Die sind halt wirklich autounfreundlich.
Ach so.
Ja, das nur mitbekommen. Ich habe kein Auto, aber ich sehe die aggressiven Lindenschrubber. Das ist auch eine
Ach,
eigene
die,
Art.
Der Lindenschrubber.
Die aggressiven Lindenschrubber, die da auf ihren
den Läusescheiß.
Ja, und diese Suppe, süß, die dann so runterkommt.
Ja, ist alles Läusepisse.
Ja.
Läusepisse.
Und was ist mit den Leuten, die uns jetzt zuhören und sagen, das finde ich gut, da will ich dabei sein, ich will, dass der Regenwurm überlebt und ich will vielleicht sogar auch auf diese Weise gärtnern.
Ja.
Wo fängt man an?
Also, das ist tatsächlich so eine der häufigsten Fragen, die mich erreicht, was ich super gut finde. Weil es heißt ja, viele Leute haben Bock, viele Leute wollen anfangen, viele Leute wollen was verändern. Finde ich also schon mal sehr, sehr gut. Nummer zwei ist dann aber auch ganz oft, und das kommt dann quasi direkt danach, ist diese Überforderung, die manche Leute verspüren. Was ich einerseits süß finde, aber andererseits auch aus meiner Perspektive beneidenswert. Weil ich wünsche nochmal, ich hätte diesen ersten Moment, wo ich ein Schmetterlingsbuch aufschlage und diese Arten vor mir sehe, von ich keine Ahnung habe, dass sie überhaupt hier leben. Und mir nochmal diese erste Momentsmagie, die nochmal einfangen. Oh, das wäre so geil. Aber um den Leuten auch, also einfach nur anfangen, Leute. Bestimmt erstmal, was in eurem Garten überhaupt rumsteht. Es gibt dafür zahllose Apps. Da macht man ein Foto von einer Pflanze, bevorzugtweise der Blüte. Die sagt einem, okay, das ist das und dies. Da kann man dann entweder auf Wikipedia einfach gehen, da steht ja dann auch häufig die Herkunft. Ne? Und natürlich gilt, umso mitteleuropäisch ursprünglicher die Pflanze ist, desto insektenfreundlicher ist sie. Oder man geht auf Natura.db in der Internetseite, da wissenschaftlichen Namen reingetackert und dann spuckt einen die schon aus, heimische Wildform oder mitteleuropäische Wildpflanze und blabiblups. Und da sieht man dann auch tatsächlich, welche Wildbiene und wer wo was dran nuckelt.
Und wenn man gar keinen Garten oder Balkon hat und trotzdem was beitragen will?
Ja, dann wird es irgendwann tricky. Man könnte zum Beispiel auch mal wie heißt die?
Wie sagt man denn? Nicht Platten, aber die, also da, Ich freue mich ja immer sehr über den Begriff Straßenbegleitgrün.
Ja.
Also das meinst du, glaube ich, ne? Du meinst das Grün, das so an der Straße ist, da steht ein Baum, aber die Erde, da passiert gar nichts, da kackt nur mal ein Hund drauf.
Ja.
Das.
Ja.
Ja, da könnte man, da könnte man sich zum Beispiel zuwenden.
Auch,
ja.
Oder auch, das werde ich, glaube ich, ich habe nämlich so ein paar Standorte, wo ich gerne was machen würde.
Früher nannte man das mal Guerilla-Gardening.
Ja, richtig. Ja. Da habe ich ein paar Standorte im Auge, wo ich mal gerne noch mal ein bisschen Vielfalt reinbringen würde. Das vielleicht auch. Und ja. Also es ist ein bisschen tricky natürlich, wenn man keinen Garten hat, keinen Balkon, niemand kennt, der sowas hat. Mhm. Ich sag mal, umso unzugänglicher Land ist für einen selbst, desto schwieriger wird es auch natürlich aktiv anzupacken. Ja. Da gibt es aber inzwischen, da wächst ja auch ganz, ganz viel, so verschiedene städtische Bewegungen, die so Stadtbegrünung angehen und sowas. Hornisse.
Und? Ja, also es summt um uns rum. Ich glaube, das ist genau das Level von Sound, das hier die ganze Zeit präsent ist, dass die Mikros nicht so gut einfangen. Aber es zwitschert und summt die ganze Zeit.
Und ich liebe alles daran.
Ich habe noch eine Frage dabei von meinem vorherigen Gast, den ich vor kurzem getroffen habe. Das war Steven Gätchen, der Moderator.
Ja.
Und der wollte von dir wissen, ohne zu wissen, dass du es sein würdest.
Ach so, okay.
Meine Frage würde lauten, wenn du deine Zukunft siehst, wie würdest du das als Bild visualisieren?
Das ist gut. Ich sitze vielleicht auch auf diesem Stuhl, vielleicht auch auf einem anderen, in einem Areal, was ich wieder aufgeforstet habe. Nicht nur aufgeforstet, sondern wieder biodiversifiziert habe. 100 Hektar Land, wunderschön, also mitteleuropäische Wildarten überall. Und da sitze ich, trinke ein Käffchen. Das kann man sich... Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die Instagrammability solcher Bereiche, das kann man sich nicht vorstellen, wie geil das aussehen würde. Hm. Ja? Wenn ich hier mit, ich sag mal, Leuten vom Fach unterwegs bin, sagen die mir auch, Robin, geil, das sieht der Hafen geil aus. Hier, bam, bum, bang, toll. Und das empfinde ich genauso. Das sieht so schön aus. Und vor allem, wenn man hier mal wirklich sitzt und die, ich meine, wir hören es jetzt hier ein bisschen so ein Brummen, flattern, so Schweinschwanz gesehen, geil. Aber das ist noch nicht, also wir sind ja noch recht früh im Jahr und der Höhepunkt der Insektenpopulation kommt ja erst noch.
Wann ist der?
Kommt ein bisschen auf die Temperatur drauf an. Also Mai ist eigentlich so der Wonnemonat schon, Ende Mai, wo wirklich die höchste Artenaktivität ist. Aber Individuenzahlen steigen dann nochmal an.
Dazu muss man sagen, weil diese Folge erscheint ungefähr zu dieser Zeit, aber wir sitzen hier Anfang Mai.
Ja, dann geht raus, Leute. Genau. Und guckt mal, was ihr so findet. Ich habe bei mir jetzt eine kleine süße Tröte an meiner Brennnessel entdeckt, wahrscheinlich ein Admiral, der da sein Ei abgelegt hat. Weil Schmetterlingsraupen verpuppen sich dann manchmal so, also nicht verpuppen, aber beschützen sich so in so Tröten. Die spannen dann die Blätter zusammen, Schutz vor Fraßfeinden, weil die wollen ja auch nicht gefressen werden von Vögeln. Vögel, ich hab euch lieb, gibt's auch viel weniger von, weil es weniger Insekten gibt. Ja.
Aber das finde ich eine sehr schöne Folgerung aus diesem Podcast. Also wenn ihr jetzt bis hier es geschafft habt, dann geht halt raus. Geht als nächstes raus und versucht mal hinzuhören und zu gucken und zu riechen, was Robin so fasziniert. Und ich kann jetzt aus dieser Erfahrung hier sagen, es muss gar nicht so aussehen, dass ihr denkt, es sei spektakulär. Das, die spektakulär, was Warte daran mal, spektakulär ist, das erklärst du, vermittelst du einem dann. Also guckt danach nochmal in seine Videos rein und vielleicht entdeckt ihr das eine oder andere wieder. Aber es muss nicht groß und bunt einen anschreien, sondern irgendwo in dem ganzen Grünen liegt schon das, was dich so glücklich macht. Danke, dass du mir das gezeigt hast.
Na sicher, Ela. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank, People. Macht's gut, Nachbarn. Und seid lieb zur Natur.
Das war eine gute Stunde mit Robin König. Und falls ihr gerade nicht eh schon draußen seid, dann zieht ihr euch hoffentlich genau in diesem Moment die Schuhe an für einen kurzen Spaziergang zum nächsten Park oder Garten oder einen Mini-Ausflug auf euren Balkon. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr den insektenfreundlicher gestalten könnt, ich packe euch die Links zu Robins Accounts und einer super hilfreichen Pflanzendatenbank in die Shownotes. Ja, und vielleicht gibt es ja eine Person in eurem Umfeld, die auch einen Garten oder Balkon hat oder sich für diese Themen interessiert. Falls euch da jemand einfällt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge mit ihr teilt. Ob jetzt im Freundeskreis oder auf Social Media, das hilft uns, weiter zu wachsen und noch mehr tolle Gäste zu bekommen. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich auf allen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue gute Stunde. Und falls ihr generell Fan von Interview-Podcasts seid, dann möchte ich euch noch einen anderen aus der ARD empfehlen. In Freiheit Deluxe spricht Gastgeberin Jagoda Marinic mit ihren Gästen über deren Definition von Freiheit und kommt darüber immer auf spannende Lebenswege, kontroverse Perspektiven und aktuelle politische Debatten zu sprechen. Ich fand zum Beispiel die Folge mit Michelle Friedmann toll, mit Jan Böhmermann oder auch neulich erst mit der Musikerin Sophie Hunger.
Also, hört doch mal rein. Freiheit Deluxe gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek, aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war's von mir. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Sabine Lebeck, Merle Hümberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hümberg und Axel Schöning. Social Media: Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Möchtest du noch meinem nächsten Gast eine Frage mitgeben?
Scheiße, jetzt war die so gut von Steven Gätchen. Wenn du deinem Vergangenheits-Ich etwas sagen könntest oder einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Das nehmen wir.